Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Da sind wir wieder. Freitag habt ihr uns erst gehört, liebe Zuhörer. Jetzt Montag sind wir schon wieder da. Tiki-Taka ist back, denn La Liga geht weiter und weiter und weiter und weiter. Viele Spieltage sind jetzt noch offen. Der 34. Spieltag ist jetzt fast abgeschlossen. Heute Abend spielen noch Levante gegen Real Sociedad und Sevilla gegen Eibar. Aber es gibt natürlich trotzdem einiges zu besprechen. Deswegen gibt es heute schon die neue Folge. Dann begrüße ich natürlich auch Herrn Alex Trujka. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Kern. Hallo. Ja, so förmlich heute.
Ja, heute, ja. Es gibt bestimmt ein paar Streitthemen später, deswegen möchte ich erstmal höflich anfangen.
Ja, das ist Ihnen. Deswegen warst du die nötige Distanz jetzt schon.
Ja, das ist auch noch ein Wortspiel. Warst du die nötige?
Stark. Da habe ich quasi unabsichtlich, unfreiwillig angedeutet, worum es heute geht. Ja, der war, wird im Mittelpunkt stehen, steht nicht nur in Spanien im Mittelpunkt, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen in dieser Episode unseres kleinen Podcasts.
Könnte rein vom Inhalt her, was die Spiele angeht, vielleicht ein bisschen kürzer ausfallen, weil da ist gar nicht so viel Spektakuläres, Überraschendes gab. Wir haben natürlich einen Aufreger des Spieltags, ein Spiel des Spieltags. Es gab auch wieder einen Trainerwechsel, jetzt den vierten nach der Corona-Pause. Ein Absteiger steht so gut wie fest, aber eben durch ein paar auch neue Aussagen von Barcelonas Präsident, vom Liga-Präsidenten auch zum Thema Videoschiedsrichter, gibt es da ein bisschen was zu besprechen. Jo. Wir fangen aber an mit eben jetzt dem 11. Trainerwechsel in dieser Saison. Das sind schon gefühlt viel mehr als in der Bundesliga, auch wenn ich jetzt nicht in der Bundesliga so drin war in dieser Saison, aber 11 Wechsel insgesamt, 4 jetzt nach der Corona-Pause, schon mal eine Ansage.
Ja. Und bitte? Sorry, ich wollte sagen, du hast mir auch ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie viel es in der Bundesliga gab, aber es klingt nach viel in Spanien.
Das ist sehr viel. Ja. Bei 20 Teams, auch wenn manche Vereine wie Espanyol ja, glaube ich, 3-4 Mal fast gewechselt haben. Egal, es hat jetzt getroffen den Herrn Garitano, aber nicht den von Bilbao, sondern den von Alaves. Und ja, bei dem war es jetzt soweit. Nach 5 Niederlagen in Folge, bei uns ist ja Deportivo Alaves ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Die hatten zwar Real Sociedad vor 2 Wochen stark mit 2-0 geschlagen, deswegen waren die eigentlich gefühlt sicher im Mittelfeld, aber jetzt sind sie doch noch mal ein bisschen nach unten gerutscht. Dort sind die Plätze 15, 16, 17 punktgleich. Alaves, Celta Vigo und Eibar, alle drei jeweils mit 35 Punkten, also das ist die sind quasi ja das rettende Ufer noch. 6 Punkte dahinter dann der erste Abstiegsplatz mit Mallorca. Und eben, ja, da wurde dann jetzt die Reißleine gezogen in Alaves. Und Garitano wurde entlassen. So. Ersetzt wird er durch Juan Ramón López Muñiz. Der war zuletzt vor über einem Jahr beim FC Malaga im Einsatz. Aber der soll nur interimsmäßig bis Saisonende jetzt eingesetzt sein. Ob das jetzt nur was bringt bei 4 offenen Spieltagen, sei mal dahingestellt.
Oder? Ja. Ja, im Endeffekt, die wollen halt irgendwie halbwegs diesen Negativtrend stoppen. Und auch wenn sie, ich glaube, 6 Punkte Vorsprung haben, ne, auf den Nicht-Abstiegsplatz, haben sie halt Angst, dass sie da einfach noch mehr weiter verlieren und es dann enger wird. Also im Endeffekt wirst du wahrscheinlich, schätze ich mal, einen Sieg brauchen oder irgendwie 3 Unentschieden und dann rettest du dich auch. Dementsprechend, das wollen sie halt jetzt irgendwie noch, ja, zustande bringen mit dem neuen Coach. Also so ein kleines Strohfeuerchen entfachen, damit sie dann endgültig gerettet sind, weil aktuell scheinbar haben sie Angst, dass sie dann noch weiter runterrutschen.
Ja. Hat mich schon sehr gewundert. Natürlich sind jetzt 5 Niederlagen in Folge und insgesamt, glaube ich, 6 aus den 7 Spielen nach der Corona-Pause eine Menge, aber eigentlich war doch Alaves jetzt eher eine harmonische Truppe, wo eigentlich alles funktioniert hat und man hat natürlich nie jetzt einen einstelligen Tabellenplatz anvisiert und ich finde auch ziemlich verzwickt, weil Alaves ist jetzt noch die einzige Mannschaft in der Liga, die es sowohl mit Real als auch mit Barca zu tun bekommt. Ob man das nicht mit dem Garitano auch irgendwie über die Bühne hätte kriegen können und ich sehe jetzt auch nicht, dass Mallorca da noch diese 6 Punkte aufholt. Leganés muss 7 Punkte aufholen, das ist nochmal aussichtsloser fast, ganz zu schweigen von Espanyol, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so nötig war. Egal, es ist passiert, jetzt kann sich da López Muñiz als Interimstrainer in den letzten 4 Spieltagen noch austoben und vielleicht gibt es ja am Freitag schon die Überraschung zu Gast bei Real Madrid oder dann am allerletzten Spieltag, wenn Barcelona zu Gast kommt.
Zu Gast kommt, weiß ich nicht, zu Gast ist.
Ja. Ja, zu Gast ist ja eher so. Das Spiel selbst, auch jetzt die fünfte Niederlage, war eine 0-1-Pleite zu Gast bei Real Valladolid. Ein sehr dünner Kick, über den man gar nicht viel reden muss. Das entscheidende Tor ist in der 88. Minute gefallen. Insgesamt das Schussverhältnis aufs Tor 3-0 für die Hausherren aus Valladolid. Also, das sagt schon mal einiges aus. Obwohl eigentlich Alaves ja eine gute Offensive hat mit José Lu, Lucas Perez. Aber dann war da jetzt vielleicht auch zu viel Sand im Getriebe und mal gucken, ob da López Muñiz dann einmal durchpusten kann und dass das besser läuft.
So.
Soweit der vierte Trainerwechsel seit der Corona-Pause. Wir gucken weiter. Thema Abstiegskampf.
Ja.
Und dort, ja, wo fangen wir damit an? Also eigentlich kann man sagen, es gibt jetzt, der erste Absteiger steht so gut wie fest, mathematisch noch nicht, aber wenn eine Mannschaft jetzt 11 Punkte aus den verbleibenden 4 Partien braucht, auch Gesetz des Falles, dass die anderen nicht so häufig punkten, dann muss man eigentlich sagen, Espanyol verdienter Abstieg, jetzt 24 Punkte aus 34 Partien und nicht mal jetzt im Abstiegskrimi im direkten Duell gegen Leganés weder überzeugen noch treffen können. Wobei, sie haben zweimal getroffen, aber zweimal wurden die Tore durch Embarba und Raúl de Tomás wegen Abseits korrekt aberkannt. Also das hat nichts mehr mit Erstliga-Fußball zu tun. Auch jetzt nicht unter dem vierten Trainer in dieser Saison, glaube ich, schwacher Fußball. Nur lange Bälle nach vorne, obwohl man auch einen Top-Torjäger vorne mit Raúl de Tomás hat für 20 Millionen im Winter gekommen. Also jetzt dann auch noch gelb-rot gesehen wegen Meckerns. Also Carrieri hat da nochmal mehr das Schicksal seiner Mannschaft besiegelt. Jetzt darfst du kommen.
Jetzt darf ich kommen. Ich habe mich informiert. Ich habe recherchiert. Uhu. Am Mittwoch steht das Derby Barceloni an, also FC Barcelona gegen Espanyol. Und ich habe den Tabellenrechner angeschmissen. Barca kann den Erzrivalen aus der Stadt auch mathematisch, also den Abstieg besiegeln, wenn sie gewinnen. Ich glaube sogar, wenn sie unentschieden spielen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, wenn Espanyol das nicht gewinnt, ja, also wenn Espanyol nicht gegen Barca gewinnt im Camp Nou, dann ist Espanyol auch rechnerisch abgestiegen. Also mit anderen Worten, Barca kann seinen Stadtrivalen in die zweite Liga schießen, auch endgültig. Das, glaube ich, wird ja einige Barca-Fans freuen, denn ja, da gibt es auch eine starke Rivalität. Klar, Espanyol war natürlich nicht immer so besonders erfolgreich, ist ja eine typische graue Maus Spaniens, aber natürlich auch ein historisch gewachsener Verein, der einfach, ja, in La Liga gehört, und für die ist das der Abstieg natürlich, der dann jetzt entweder Mittwoch kommt oder, also voraussichtlich schon am Mittwoch kommt, logischerweise im Camp Nou ist es schwer, aber spätestens dann wahrscheinlich nächstes Wochenende, ja, ist das natürlich ein harter Schlag, denn eigentlich hatte man ja schon Ambitionen, quasi peu à peu Europa anzugreifen, denn der chinesische Investor hat da ja spätestens im Winter wieder richtig hingelangt, also du hast es angesprochen, 20 Millionen im Winter in Raúl de Tomás zu investieren. Ich glaube, wir haben es ja thematisiert, ist auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, ne? Im Vergleich mit den anderen Vereinen, die eben, Beispiel Leganés, ihre Spieler abgeben mussten, die wurden weggekauft und Espanyol kauft sich für 20 Millionen ein. Dementsprechend,
Das regelt dann wieder das Gesetz des Marktes, aber es ist ja dann fast schon wieder versöhnlich zu sehen, dass Geld keine Tore, keine Siege kaufen kann. Ja. Und es wurde ja nicht nur ein Raúl de Tomás teuer gekauft, also der Abstieg ist hoch verdient. Und was du gut gesagt hattest, also das unterschätzen viele. Es gibt ja die drei Liga-Dinos in La Liga mit Real Madrid, Barcelona und Bilbao. Mhm. Und ich glaube, dann ist Espanyol wirklich das viertälteste oder zumindest das Mitglied mit den viertmeisten Saisons in La Liga. Ich glaube sogar noch mehr als Athletic. Aber es wird schon ein Verlust sein, aber wenn man nicht mehr mit dem Kader das den Klassenerhalt schaffen konnte, dann ja, gibt es da auch nicht mehr viel schön zu reden. Man hat ja auch einen Vargas sich geholt, den Carriero, den Innenverteidiger. Embarba ist neu dabei, also Cabrera, glaube ich, genau, von Getafe.
Den haben sie im Winter gekauft, ja. Ich glaube, da haben sie auch die Aufstiegsklausel gezogen. Ja. Espanyol, also da nochmal die Innenverteidigung und den Sturm verstärkt mit, ich glaube, zusammen 28 Millionen oder so.
Also, man kann schon sagen, dass ihnen zwei Abgänge sehr wehgetan haben. Das war Mario Hermoso zu Atletico, der hat eine starke letzte Saison gespielt. Ja. Und eben der Knipser Borja Iglesias, der letzte Saison häufig getroffen hat und diese Saison für Betis fast gar nicht. Ich glaube, erst 2-3 Tore gefühlt. Also den konnte man nicht ersetzen und deswegen krebst man jetzt da unten rum und hat fast keine Tore erzielt, also wo ist die Statistik hier? Die Seite lädt nicht. Also katastrophale Saison eigentlich und jetzt so gut. 27 Tore nur in 34 Spieltagen. Das ist die zweitschwächste Offensive in La Liga. Also adios,
adios Espanyol. Espanyol, genau.
Zum Spiel selbst gibt es auch nicht mehr viel zu berichten. Wie gesagt, nur lange Bälle, Carrieri noch gelb-rot. Nö, dann war es das schon. Dann können wir schon weitergehen zu einem anderen, mehr oder weniger Abstiegsduell. Zumindest hätte es da zu einem Plätzetausch kommen können. Mhm. Celta hätte Betis einholen können, aber Betis hat das gerade noch so abwenden können. Also für mich auch wieder versöhnlich, denn das erst ist gegen 1-1 das Spiel aus. Celta ging in Führung und wer hat das Tor erzielt zur Führung?
Mhm.
Der Skandaltransfer.
Der Ersatztorhüter-Transfer.
Genau. Nolito gekommen. Ihr wisst es inzwischen, weil sich der Ersatztorhüter langzeitmäßig verletzt hat, haben sie dann den Stürmer von Sevilla loseisen können zur Rückkehr nach Vigo. Der hat auch einen schicken Freistoß da, so ins kurze Straftoreck, um die Mauer drumrum, vom Strafraumeck selbst. Eigentlich ganz ansehnlich. In der 22. Minute war da auch, glaube ich, sogar die verdiente Führung. Aber dann Betis eben in der zweiten Hälfte mit einem stärkeren Auftritt sich da den Ausgleich verdient gehabt. Es gab da auch eine strittige Situation zwischen Rafinha und Guardado. Also da hätte Betis vielleicht einen Elfmeter kriegen können. Es wurde erst auf Elfmeter entschieden, dann wurde er aber vom Videoschiedsrichter aberkannt. So richtig verstanden habe ich die Szene nicht, aber egal, Betis hat danach noch getroffen.
Ja, ist leider in Spanien nichts Neues, dass man manchmal Szenen nicht versteht. Ja, tatsächlich jetzt. Übrigens ein sehr heißflüssiges Spiel. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. 9 gelbe Karten gab es in dem Spiel. Schon ziemlich krass. Allein 6 davon in der letzten halben Stunde. Also da ging es dann richtig ab. Dementsprechend hat auch Sevilla mal schön dagegen gehalten. Was sie ja auch nicht immer machen, um ehrlich zu sein. Betis meine ich. Ich glaube, ich habe Sevilla gesagt, oder?
Ja,
Betis, ja. Vorsicht, schlimmer Versprecher. im Endeffekt ein wichtiger Punkt für Betis, damit die da nicht unten noch weiter reinrutschen, auch wenn nochmal, sie haben 9 Punkte Vorsprung vor Mallorca, da sollte nichts passieren, aber die Negativspirale hat natürlich auch Betis eingenommen, dementsprechend, für die ein wichtiger Punkt und für Celta, ein bisschen zu wenig im Endeffekt, oder?
Ja, gefühlt. Also das Unentschieden geht absolut in Ordnung. Betis hatte auch mehr Abschlüsse und dann eben noch hätte vielleicht einen Elfmeter kriegen können. Egal, ich glaube, da kann Celta schon zufrieden sein, zumal sie ja am Vorwochenende komplett unter die Räder geraten sind. Was war das? 1-5 auf Mallorca?
Ja.
Also ist das schon...
Okay. Du hast es angesprochen, sie haben halt einen Punkt auf Mallorca gut gemacht, weil die eben 0-3 bei Atletico verloren haben. Ja. Das können wir, glaube ich, gleich im Anspruch besprechen. Und dementsprechend den Punkt gut gemacht, aber ich hätte eher getippt, dass sie gewinnen vom Spiel. Also gegen dieses Betis in dieser Form daheim darf man da schon mal gewinnen, deswegen finde ich es ein bisschen wenig aus Celtas Sicht, aber ja, sie können damit leben.
Dann hätten jetzt beide 37 Punkte gehabt, hätte Celta Betis bezwungen, aber so bleibt es bei dem 3-Punkte-Abstand und da ist es wirklich dann am rettenden Ufer in der Liga spannend, weil sowohl Alaves als auch Celta haben 35 Punkte und Eibar auch, aber Eibar ist auch eben heute Abend noch zu Gast beim richtigen FC Sevilla.
Beim richtigen, ja.
Dann Abstiegskampf, machen wir gleich Mallorca, genau, schauen wir weiter, die hatten, es war nur eine kurze Euphoriewelle, die sie beim 5-1-Sieg gegen Celta jetzt hatten, wo einfach auch alles geklappt hat. Und jetzt gegen Atletico, da hat nicht viel geklappt, auch weil man gesehen hat, dass man da mit Zettler einen eher, ich will nicht schlampigen Innenverteidiger hat, aber einer, der dann doch zu oft zu fahrig agiert hat. Also Morata hat einen Elfer bekommen, weil Zettler ihn mehrfach gezogen und gehalten hat im Strafraum. Dann auch beim zweiten Morata-Treffer, glaube ich, war Zettler viel zu weit weg von Morata, hat gar nicht aufgepasst und geschlafen. Also das war ein verdienter Sieg von Atletico. 3-0 ging es aus. Morata-Doppelpack, Koke später noch. Hätten noch mehr sein können. Ich glaube, João Felix hatte noch 2 gute Chancen. Lodi noch Latte, glaube ich, getroffen. Also das ging hoch. Verdient mal wieder aus. Auch mal wieder ganz guter Fußball von Atletico gewesen.
Ich lobe sie
in letzter Zeit häufiger.
Ja, ist in guter Form. Da kann man auch mal loben. Wir haben genug kritisiert in der Hinrunde beziehungsweise im Frühjahr, im Winter. Ja. Jetzt kann man auch mal loben. Die sind tatsächlich gut drauf. Haben schon gegen Barca, fand ich, sagen wir mal 60 Minuten gut gespielt. Haben sich das Unentschieden verdient und jetzt quasi ein lockerer Heimsieg nachgelegt. Also da läuft's bei Atleti, da kann man nicht meckern.
Genau, auch weil eben Simeone weiter von einem sehr breiten, sehr fitten Kader profitiert. Also Costa konnte jetzt wieder auf die Bank Korea, Vitolo waren auf der Bank eingewechselt. Carrasco ist top in Form, Llorente auch wieder eine Vorlage gegeben zu Moratas zweiten Tor. Also egal, wer da spielt, es funktioniert irgendwie, da ist die Mannschaft einfach echt stark.
Das ist tatsächlich,
Gucke nach Sperre zurück.
Tatsächlich ein guter Punkt, genau, dass sie einen breiten Kader haben und diesmal eben von Verletzungen verschont geblieben sind seit dem Restart. Das war eben anders in der Hinrunde bzw. im Winter, wo sie unfassbar viele Muskelverletzungen hatten und einen sehr dünnen Kader. Du erinnerst dich, Diego Costa hatte da seine, was war das, Bandscheibenvorfall, glaube ich. Felix fiel mit weg. Muskelverletzung aus. Koke war immer wieder verletzt. Jimenez in der Abwehr war immer wieder verletzt. Also sie mussten immer wieder patchworken, wenn du so willst. Und jetzt haben sie wirklich den kompletten breiten Kader, der ja breit ist und der auch ziemlich gut aufgestellt ist, zur Verfügung. Und ich glaube auch, Angel Correa hat es nach dem Barca-Spiel gesagt, in dem Interview, dass eben es gibt keine, wie hat er es gesagt, es gibt keine Titulares und Auswechselspieler, also keine Stamm- und Auswechselspieler, sondern tatsächlich einen breiten Kader, und Simeone managt das wirklich gut. Diejenigen, die spielen, die geben halt einfach alles, also quasi. Das ist, glaube ich, schon etwas, was sehr gut auf den Punkt das Ganze trifft, dass eben der breite Kader aktuell wirklich super, super funktioniert, weil Simeone rotiert. Und wenn Diego Costa reinkommt, gibt er alles. Und wenn Morata reinkommt, gibt er alles. Und das funktioniert aktuell sehr, sehr gut.
Daher für mich auch Atletico auch ziemlich gut oder ziemlich im Favoritenkreis jetzt für die Champions League, wenn es da im August
weiterkommt.
Man muss natürlich irgendwie die La Liga-Teams diese 2-3 Wochen Pause irgendwie gut rumkriegen, egal ob die Spieler da eine Woche Urlaub haben oder weiter durchtrainiert wird. Aber wirklich,
aber
so wie die Mannschaft sich präsentiert, echt stark.
Tatsächlich.
Da sehe ich beim FC Bayern größere Probleme, da jetzt 5 Wochen, 6 Wochen Pause irgendwie über die
Tatsächlich ein guter Punkt, die Bayern sind in herausragender Form, also wirklich das beste Team Europas aktuell. Gut, so viele Teams spielen nicht, nein. Frankreich ruht der Ball in Holland etc., aber tatsächlich von den Mannschaften in den Top-Ligen, die spielen, sind die Bayern wirklich super in Form und aktuell der Favorit, aber du sprichst es an, Atletico ist auch richtig, richtig klasse drauf. Und One-and-Done-Games, also ein Spiel und dann geht's weiter. Da kann Atletico halt wirklich jeden, nicht nur ärgern, sondern tatsächlich rauskegeln.
Das stimmt.
Dementsprechend gebe ich dir da echt recht. Die beiden sind wirklich in guter Form aktuell da. Könnte man drauf gucken in der Champions League dann im August. Mhm. Klar, ist noch wieder ewig hin, 1,5 Monate gut, ne?
Ja.
Aber guter Hinweis.
Ein kleines Aber habe ich aber, Thema Kaderbreite, denn jetzt gibt es mal wieder eine Verletzung. Jetzt Joao Felix fällt aus. Ich glaube, in Anführungszeichen nur Knöchel, stark geschwollen, aber jetzt
nicht.
Am Dienstag, da gastiert Atletico dann bei Celta Vigo, da wird er nicht dabei sein, vielleicht auch noch ein Spiel mehr, aber das kam jetzt vor 1-2 Stunden erst, also, aber auch da, man hat so viele Spieler, dann spielt halt wieder ein Correa und ein Costa und ein Vitolo von Beginn an und dann hätte man immer noch einen Lemar, ein Herrera hat jetzt auch nicht gespielt am Wochenende, also das wird dann nicht so sehr wehtun.
Ja.
Hauptsache, Carrasco ist gerade auch mehr, glaube ich, in Form nochmal als Felix.
Ja, im Endeffekt, die Ligasaison ist ja so gesehen für Atletico jetzt quasi in trockenen Tüchern, würde ich jetzt sagen, bei, wie viele Punkte sind es? 8 Vorsprung auf Villarreal, durch Villarreals Niederlage, also da brennt nichts mehr an, die kommen in die Champions League. Dementsprechend ist das jetzt nicht so tragisch. Und wie gesagt, der Kader ist wirklich breit, da können Correa, Carrasco, Saul könntest sogar auf die 10 stellen oder so. Also da gibt es genügend Möglichkeiten für Simeone aktuell.
Ja. Okay.
Und übrigens dann für Mallorca noch ein Wort dazu zu denen, denn wir haben ja mit dem Abstiegssack angefangen. Für die wird es jetzt auch dunkel. Also das war ein kleines Strohfeuer. Es bleiben 6 Punkte Rückstand. Aber die Spiele werden weniger. Völlig überraschend.
Nur noch 4.
Ja, dementsprechend, ich glaube, das 5-1 war ein Strohfeuer. Ich fand sie auch gegen Atleti jetzt sehr chancenlos. Also sie waren engagiert im zweiten Durchgang, aber im ersten schon viel zu lax begonnen und hinten. Und sobald sie vor allem aufgemacht haben, sie mussten ja dann aufmachen, weil sie, ich glaube, 0-2 dann zur Pause zurücklagen. Und die waren dann hinten dermaßen anfällig. Du hast gesehen, das ist zu wenig einfach. Ich sehe da nichts bei Villarreal, was die drin lässt.
behält. Sie müssen jetzt auf Patzer der Konkurrenz hoffen, wie gesagt, Eibar, Vigo, Alaves, alle jeweils 35 Punkte, also 6 Punkte mehr. Jetzt geht es bei Mallorca eigentlich nur noch über den Willen, die sind jetzt als nächstes empfangen sie Levante, für ja. die ist die Saison eigentlich auch gelaufen, die sind sicher im Mittelfeld, also genau. da kann schon was gehen, wenn man eben diese paar Prozentchen Motivation mehr zeigt, aber auch schon oft gesagt, es ist eher ein Dritt- oder eher ein Zweitligakader, die sind ja von der dritten Liga direkt durch in die erste marschiert. Ich habe da leider wenig Hoffnung, auch wenn ich gerne zu einem Auswärtsspiel nach Mallorca reisen würde.
Übrigens, nächste Woche gibt es ein schönes Abstiegsduell Eibar gegen Leganés. Also wenn Lega da wieder gewinnt, dann sind die plötzlich wieder am Leben, denn dann holen sie 3 Punkte auf Eibar, wenn ich das richtig sehe. Nee, ja, ja. 4. 4 sind es. 7 sind es aktuell.
Ach so, meinst du
ja. Ja, genau. Also vielleicht, Grüße an Leganés, vielleicht zappeln die noch ein bisschen da unten.
Vielleicht Leben. Zappeln die noch, ja. Wir hatten noch euch versprochen, Aufreger des Spieltags und Spiel des Spieltags. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, wohin das führt, zu welchen Spielen. Und das verraten wir euch jetzt gleich nach einer Werbepause.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Der Titelfight in La Liga geht weiter. Beide Titelaspiranten haben geliefert am Sonntagabend. Das erste Mal jetzt nach der Corona-Pause die Königlichen vor Barcelona im Einsatz, aber hat nichts geändert. Beide fahren die 3 Punkte ein. Jetzt sind es weiter 4 Punkte Vorsprung und historisch gesehen bei noch 4 offenen Partien hat noch niemals ein Tabellenführer dann einen 4 Punkte Vorsprung verspielt. Und ihr wisst ja auch, eigentlich müsste Barcelona sogar 5 Punkte gut machen, denn sollten sie 4 Punkte gut machen, dann wäre Real immer noch erster aufgrund des direkten Vergleichs. 8 Punkte benötigen die Königlichen noch, um wirklich mathematisch sicher zu sein, getreu des Falls, dass Barcelona auch alle seine übrigen 4 Partien gewinnt. Und ja, das war ein interessanter Sonntag und mal wieder wird nicht so viel über Fußball selbst geredet, sondern über ein anderes Thema. Aber schauen wir erstmal noch aufs Spiel selbst. Athletic Bilbao auch formstark gewesen, 3 Siege aus den letzten 4 Partien, Raul Garcia aus den letzten 9 Spielen 7-mal getroffen, also das sah schon knifflig aus, da hatte ich schon viel Respekt vor und das hatten die Königlichen dann eigentlich auch, weil sie haben das Spiel wieder ähnlich pragmatisch angegangen, wie auch die letzten Auftritte gegen Espanyol, gegen Getafe, wo es auch nur knappe 1-0-Siege gab. Und dieses Mal eben auch erstmal versuchen, sicher zu stehen, da hat hinten schon mehr gebrannt als zuletzt, weil eben der langsame Marcelo, der langsame Modric gegen den schnellen Williams, da kam es zu ein paar gefährlichen Situationen, aber Militao, Courtois waren da zur Stelle und da musste man einfach ein bisschen warten, bis dann auch Bilbao einen Fehler macht und das war dann in der Szene gegen Marcelo, wie hieß er, der da das Foul begangen hat, der zum Elfmeter geführt hat, wo ist er? Dani Garcia stand dann plötzlich auf Marcelos Fuß, Elfmeter entschieden und Elfmeterkönig Sergio Ramos, sein 22. Elfmetertor in Folge, 12 Wahnsinn. Saisontore jetzt schon in dieser Saison, das ist für ihn ein persönlicher Rekord, der bisherige Wahnsinn. Rekord waren 11 Saisontore aus der vergangenen Saison 18-19, wo er ja jetzt erstmals Elfmeterschütze ist.
Waren das 11 in der Ligasaison oder alle Pflichtspiele? Ich hätte mich schon gewundert.
Und dann auch der Elfmeter ziemlich stark platziert gegen den starken Unai Simon. Also den muss man auch erstmal so neben den Pfosten setzen.
Das kann er, ne? Das kann er. Leider. Klammer auf, Klammer zu. Nee, ja. Ich glaube, ich habe es vor einigen Episoden schon mal gesagt. Für mich der beste Elfmeterschütze in Europa zusammen mit Robert Lewandowski von den Bayern. Absolut unfassbar. Der hat Eis in seinen Venen. Also unglaublich. Das macht er wirklich klasse. Das ist... gibt es kein Vertun, er kann den Torwart ausgucken und wenn der Torwart sich nicht bewegt, dann ist er da eiskalt und haut ihn da ins untere Eck, quasi ohne Schwung aus dem Stand, wenn du so willst, also auch die Schusstechnik ist einfach klasse und wie gesagt, er ist abgezockt, er ist abgeklärt und hat eben die Nervenstärke und die Schussstärke oder die Schusstechniksstärke, also das ist einfach Das ist Weltklasse bei
Formel 1. Er sagt auch selbst von sich, dass er die ideale Person für diese Situation ist und dass er auch diese Situation mag, wenn es auch noch um 3 Punkte geht, dass ihm das umso mehr
sehr demütig
fokussiert. Ja. Und aber im Endeffekt hat er noch angefügt, er will einfach diese Liga gewinnen, da ist es egal, wer trifft. Und Zitat, wenn es nur um individuelle Preise gehen würde, hätte ich mich dem Tennis gewidmet. Ja. Besser so, gut, dass er sich für den Fußball entschieden hat, gut für Real Madrid, weil auch gegen Getafe war er der einzige Torschütze des Tages, da auch bei einem Elfmeter und Ramos schießt Real weiter Richtung Titel. Es hätten auch andere richten können, Rodrigo hat eine gute Kopfballchance verpasst, Benzema auch nach Asensio-Flanke knapp daneben, dann später nochmal Benzema nach Doppelpass mit Kroos. Also deswegen komme ich zu dem Schluss, dass dieser Sieg schon in Ordnung geht. Madrid hatte auch mehr Abschlüsse als Bilbao, 10-7, glaube ich. Und von dem her, ja, geht das soweit für mich in Ordnung. Aber dann haben wir eben diese zwei strittigen Szenen. Die Marcelo-Szene erstmal, für mich, wie gesagt, klar, weil Kontakt und Ball ist da. Was sagst du?
Ich widerspreche schon mal beim verdienter Sieg. Für mich wäre das ein verdientes Unentschieden gewesen, wie übrigens schon zuvor gegen Getafe. Und du wirst jetzt ein Mühe Verbitterung in meiner Stimme ausmachen, denn ich habe beide Male auf Unentschieden getippt. Also beide Male fand ich das Spiel gut prognostiziert. Wirklich zwei schwere Spiele. Madrid fällt wenig ein, wenig passiert. Beide Mannschaften sind, finde ich, auch gut bedient mit einem 0-0 oder von mir aus 1-1. Aber Madrid gewinnt es halt spät. Dementsprechend bin ich etwas, nicht aufgebracht, aber grummig.
Mein Tipp war auch 0-0.
Bin ich ein bisschen grummig, denn das hätte wirklich für mich ein Unentschieden sein müssen und es wäre auch gerecht gewesen. Also ich fand den Athletic Club wirklich gut drin. Die erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Williams hat die Riesenchance und ich glaube, der hätte gezählt. Der wurde ja wegen dieser Lupfer, ne? Wurde ja weggepfiffen in der im Real Life, im Real Speed, aber ich glaube, der war hätte drauf geschaut und das Tor hätte gezählt. Also wenn er den macht, läuft das ganze Spiel natürlich anders. Dementsprechend, ja, da eine riesige Chance, wo Bilbao locker in Führung gehen kann, aber du hast es auch angesprochen, der Kopfball von Rodrigo, den kann der ein oder andere Stürmer vielleicht dann doch machen. Ich meine, seine Stärke ist es nicht, klar, aber das war eine gute Chance. Also unterm Strich fand ich, leistungsgerecht wäre ein 0-0 oder 1-1 gewesen. Und so ist halt wieder dieser eine recht späte Elfmeterpfiff ausschlaggebend. Und ja, wieder war, also der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, ich habe es in Realgeschwindigkeit auch nichts gesehen, also ich hätte auch auf jeden Fall weiterspielen lassen, für mich war da überhaupt nichts erkennbar. Und dann musste halt mit der Lupe hinschauen, ne? Dementsprechend war, glaube ich, auch der Ärger vom Athletic Club recht groß, denn auf der anderen Seite wurde mit der Lupe nicht so genau hingeguckt. Schwierig.
Das ist die Frage. Erstmal, der Ball kommt zu Marcelo und Dani Garcia tritt halt auf Marcelos Fuß und das auch ja eher bewusst als jetzt Ramos, weil er eben hinblickt. Also schließen wir mal die Marcelo-Aktion erstmal ab. Schon eher verständlich als das, was in der zweiten Aktion passiert ist. Also kann man schon Elfmeter geben.
Ja.
Und dann, ja, da gehen jetzt die Diskussionen auseinander. Raul Garcia wird von Sergio Ramos getroffen, auch absolut klar und ersichtlich. Ramos macht einen langen Ausfallschritt. Raul Garcia auch noch ein bisschen weit den Fuß da außen. Vielleicht wollten sie sich auch ein bisschen verhaken. Egal. Ja, der Ball ist nicht da. Der Ball ist auch erst spät dann gekommen. Ramos hat nicht hingeguckt. Raul Garcia stand zudem im Abseits, also in dieser roten, verbotenen Zone. Da kommt für mich zu viel zusammen, dass man sodass ich sage, das reicht mir nicht für den Elfmeter, das war für mich zu wenig, auch weil der Ball einfach zu weit weg war.
Ja, also ich hätte in beiden Szenen weiterlaufen lassen, so wie der Schiedsrichter es auch in Realgeschwindigkeit getan hat. Tatsächlich bei der Raul Garcia-Szene war es für mich noch weniger, beziehungsweise eigentlich gar nichts, wenn man so möchte. Also er auch da berührte ihn wieder. Raul Garcia nimmt das natürlich dankend an, da bin ich ja auch immer kein Freund von, das weiß der mittlerweile, wenn man dann Kontakt spürt, dass man sich sofort hinschmeißt und lamentiert und weiß, oh, wenn der VAR drauf schaut und er sieht einen Kontakt, dann wird er ihn geben. Das ist ja mittlerweile, das weiß mittlerweile wirklich jeder Spieler in La Liga und dementsprechend nimmt die Theatralik auch zu und nehmen diese Halbschwalben, so nenne ich es jetzt mal, nehmen auch zu und die sind mir ein absolutes Dorn im Auge und ganz ehrlich, Raul Garcia ist berühmt und berüchtigt ein unfassbarer Schwalbenkönig zu sein und auch ein sehr schmutziger Spieler. Also der immer wieder mal mit einem Ellbogen austeilt, das macht er unglaublich häufig, und sobald er irgendwie berührt wird und sei es am Oberkörper, hält er sich das Gesicht. Also für solche Sachen ist Raúl García wirklich berühmt, berüchtigt. Allein deswegen hätte ich ihn schon nicht gegeben. Und dann kommt hinzu, und das hast du auch ja, richtig angesprochen, der Ball war nicht im Spiel, also es war keine Toraktion oder Raúl García war in keiner Abschlussaktion. Ramos hat ihn nicht gesehen und ist unabsichtlich ausgerutscht und touchiert ihn dann leicht unten. Also das all around, all diese Faktoren für mich der Grund, warum ich dann nicht auf Elfmeter entschieden hätte, auch nicht nach Ansicht der VAR-Bilder. Und Grüße an dieser Stelle an Felgenralle, an den Ralf Kunisch, den The Zone Co-Kommentator, der mit zwei Bundesliga-Schiedsrichtern gesprochen hat, mich gestern angerufen hat. Und wir haben auch nochmal über die Szene gesprochen und er bestärkt das quasi, oder er hat das nochmal untermauert, dass ihm die Bundesliga-Schiedsrichter auch gesagt haben, dadurch, dass der Ball nicht mittelbar im Spiel ist, dadurch, dass keine Torchance entsteht, keine Flanke auf Raúl García kommt, dadurch, dass Ramos eben unabsichtlich ausrutscht, fernab des Geschehens, all das führt dazu, dass der VAR sich denkt, da greife ich lieber nicht ein, beziehungsweise da lasse ich den Elfmeterpfiff quasi stecken.
Keine grobe Fehlentscheidung.
Und deswegen finde ich es auch unterm Strich die richtige Entscheidung. Wie gesagt, leider hat es halt Geschmäckle, weil eben diese Aktion vorher an Marcelo, ich glaube, was waren es, 3-4 Minuten vorher, ne? Also, ich glaube, ich recht nah beieinander oder 5-10 Minuten, irgendwie sowas. Also dadurch, dass dort so entschieden wurde und auf der anderen Seite anders, dadurch ja, schaukeln sich die Emotionen besonders nach dem Spiel hoch, ne?
Ja, ich fand auch während des Spiels oder nach dieser Raúl García-Aktion, klar, García blieb liegen, aber hat jetzt auch nicht Arm gehoben und geschrien, und von seinen Mitspielern war der Protest für mich auch nicht wirklich spürbar. Also wäre das Spiel weitergelaufen und es wäre keine Zeitlupe gekommen, wäre das vielleicht gar nicht aufgefallen. Also da hielt sich der Protest anfangs gefühlt auch noch in Grenzen. Erst danach dem Spiel wurde es halt auch ja dann ein bisschen schmutzig, dass dann auch ein Iker Muniain da nachgetreten hat. Zumindest von wegen Real Madrid wird hier regelmäßig bevorzugt. Natürlich kommt jetzt nach der Corona-Pause viel zusammen. Also dass da wirklich fast in jedem Spiel es strittige Entscheidungen gab. Kann-Entscheidungen, die dann doch immer pro Real Madrid ausgelegt wurden. Und das führt dann jetzt zu einem ligaweiten Ärger fast schon, wo es dann eben auch heißt, dass die großen beiden auch zusammen da regelmäßig profitiert werden. Und ja, das ist dann bestimmt auch wiederum was Menschliches oder auch, wo man auch Statistiken herbeiführen kann, dass wirklich dann Barcelona und Real Madrid, wenn es zu Kann-Entscheidungen kommt, 50-50, dass dann viele Schiedsrichter vielleicht doch aus einem minimalen Funken Sympathie, ganz minimaler Abhängigkeit, also nicht Unabhängigkeit, dass sie dann vielleicht doch eher pro Real, pro Barca entscheiden.
Ja, also tatsächlich, was typisch spanisch ist, dass Spieler oder sogar Verantwortliche oder Vereine auf Social Media dann gehen und immer wieder ja Bilder teilen von diesen beiden Szenen als Standbild und sich dann darüber ja echauffieren, aufregen, es kommentieren, sich beschweren oder quasi mit irgendwelchen Emojis und Smileys reagieren. Und das ist mir aufgefallen nach dem Spiel, das haben die Bilbao-Spieler häufig gemacht. Also ich glaube, Muniain, Iñaki Williams hat mit einem lachenden und irgendeinem anderen Emoji reagiert bei der Szene. Also tatsächlich gibt es ein Standbild von beiden Szenen, der Elfmeter und dem Nicht-Elfmeter an Raúl García. Wenn du das gegenüberstellst und bei beiden siehst du quasi einen Kontakt am Fuß, Standbilder verzerren natürlich die Szene immer komplett. Ja. Das ist ein Riesenproblem. Aber nichtsdestotrotz, die Wirkung dieser Bilder, also dieses doppelten Screenshots, ist halt fatal. Und wenn dann natürlich Fußballer oder teilweise sogar Vereine ja das publik machen,
weiter
und
sich da Öl beschweren, ins Feuer gießen.
Genau, dann spielt sich das hoch. Auch sehr viele spanische Medien haben das genau dieses doppelte Bild quasi geteilt. Ich glaube, Movistar hat es gemacht, die Sport hat es gemacht.
Selbst Movistar als Rechte.
Ich meine, ich hätte es gesehen, also kann ich gar nicht mal sagen, wie viele Medien das waren, aber so unzählige Medien und Journalisten teilten dieses Bild natürlich und dementsprechend ja vervielfältigt sich das. Und ja. Und
so erhärtet sich dann auch
der Eindruck auch
bei neutralen Fans in Deutschland, die gar nicht so viel mitkriegen, aber die dann immer wieder diese verzerrten Standbilder kriegen. Bei Messi den paar Tritten gegen Oscar Rodriguez und Diego Carlos und so, da gab es auch Standbilder, die sehen natürlich schlimm aus in der Szene selbst, aber in der Situation selbst, wenn man das Video dazu sieht, dann kann man das schon anders erklären, als das Standbild es macht.
Ja.
Das ist das Schwierige mit den Fotos.
Ja, auf jeden Fall ja, das ist tatsächlich eine große Kontroverse gewesen, dieses Bild allein, also diese Gegenüberstellung der beiden Szenen. Und natürlich die spanische Presse, die liebt das natürlich da, die Kontroverse zu schüren, ne? Die Polemikas, ja, wie es die Spanier nennen, ja, alle Talkshows quatschen drüber, die Radioshows, und immer wieder wird dieses Bild bemüht, ja, und wie gesagt auch von Spielern und von Vereinen und Verantwortlichen. Das ist typisch Spanien, das kennt man wahrscheinlich aus der Bundesliga so nicht. Das gehört einfach, ja, zur Telenovela La Liga dazu, zum Zirkus La Liga, sondern nicht ganz gern immer, weil ja, das ist halt ein Teil davon, aber nicht unbedingt der schönste, ne?
Das ist ein echt guter Punkt. Also diese Polemiken sind tatsächlich sehr herzlich willkommen. Wir merken ja auch bei Real Total, wenn es wirklich mal eine Polemik gibt, dass diese Artikel dann leider mit am meisten geklickt werden. Egal, wie viel Arbeit wir vorher in eine tolle Analyse, Recherche stecken, ne, so einfache Sachen werden am häufigsten geklickt. Und das ist bei anderen Medien natürlich genauso. Und da fand ich es dann auch spannend, was Zidane dazu gesagt hat. Der wurde natürlich dann auch wieder drauf angesprochen. Und der hat dann auch mal ganz klar gesagt, es nervt. Wir reden jede Woche über dasselbe. Und er zeigt dann halt auch, dass die Arbeit seiner Mannschaft, die jetzt 7-mal in Folge gewonnen hat, alle Partien nach der Corona-Pause gewonnen hat, dass das komplett da abfällt, dass keiner mehr lobt oder wirklich wertschätzt. Also es wird immer, heißt immer nur, Real Madrid hat wieder vom Schiedsrichter profitiert. Natürlich kommt da viel zusammen, aber immer wieder über dasselbe diskutieren, dass dieselben Fragen stellen, das regt mich auch selbst auf, sowohl als, ja, Reporter als auch als Fan. Aber man kann halt, es ist ein Kampf gegen Windmühlen und es wird wohl ewig so weitergehen.
Ja, und apropos Öl ins Feuer, niemand Geringeres als Josep Maria Bartomeu, der Präsident von Barca, hat da einen ganzen Ölkanister reingeschüttet. Also auch das ist ja typisch spanisch, aber nicht so häufig kommt sowas vor, dass ja, ein Präsident eines Vereins und dann natürlich der von Barca erst recht, dermaßen klare Worte findet. Ich zitiere jetzt hier mal, also er wurde angesprochen auf die Schiedsrichterentscheidung der letzten Wochen und den Einsatz von VAR, weil, wir haben das noch gar nicht thematisiert oder faktisch angesprochen, Real Madrid hat in jedem Spiel nach dem Restart einen Elfmeter bekommen. Also eine unfassbar krasse Statistik.
Was? Ja. Sicher?
Ja, in jedem Spiel habe ich gelesen. Musst du mal recherchieren.
Das hatte Marco Hagemann gestern schon gesagt. Ich meine, es gab ein, zwei Spiele, wo es nicht war. Ich gucke das schnell mal nach.
Ich gucke das mal nach. Währenddessen lese ich kurz das Zitat von Bartomeu ein. Wie gesagt, das ist richtig krass. Also Zitat, Präsident des FC Barcelona. Seit der Unterbrechung gab es viele Spiele, die ungerecht waren und in denen die gleichen begünstigt wurden. Viele Mannschaften wurden benachteiligt. Der VAR ist nicht für alle gleich. Das hier ist die beste Liga der Welt, aber der VAR wird dem nicht gerecht. Es wird immer das gleiche Team bevorzugt. Also Bartomeu hat eindeutig den Namen dieser Mannschaft nicht ausgesprochen, aber völlig ersichtlich und logisch, wen er da meint. Und ja, schüttet, wie gesagt, den ganzen Ölkanister ins Feuer. Und ich finde es sehr, sehr krasse Aussagen. Also, dass man sich das im Kampf Barca denkt, ist mir klar, dass man sich da ein bisschen benachteiligt fühlt und natürlich auch viele andere Mannschaften, die eben die Pfiffe gegen sich hatten, also ne, diese Eibar, Valencia hat es erwischt mit so einem Millimeter Abseits, Real Sociedad hat sich ja, ihr hattet das auf Real Total ja auch, ne, hat sich da öffentlich und offensiv beschwert, so von wegen, wie war das, so können wir so nicht gewinnen, genau. Also das waren quasi immer so halbe Andeutungen, aber Bartomeu spricht es halt jetzt auch nochmal richtig krass aus, also das ist schon eine krasse Polemik. Ja.
Und das ist dann auch zu viel, wenn sich die sowohl Verantwortliche dazu äußern, Spieler da auch nicht bestraft werden. Kurzer Rückblick auf die Ansage von wegen, in jedem der 7 Spiele gab es einen Elfmeter. Nee, das ist falsch. Gegen Eibar 3-1-Sieg gab es keinen Elfmeter. Da hat ja auch Ramos aus dem Spiel getroffen. Hast du mich ja letztens noch korrigiert. Und jetzt auch frisch in Erinnerung noch Espanyol 1-0-Sieg. Und da war es eben Benzemas Hacke, dann eben, Casemiro in den Lauf.
Das also 2 Spiele schon mal keinen Elfmeter. Siehst du, habe ich mich auch zu sehr auf den Kollegen Hagemann verlassen. Ich habe nämlich auch die Erinnerung gehabt, dass es in einem nicht war. Also ich habe es getweetet, dass ich glaube, in fast jedem Spiel hatten sie einen. Aber tatsächlich habe ich jetzt immer wieder auch gehört, dass es in jedem war. Habe ich mich selbst davon verleiten lassen, das zu übernehmen. Siehst du mal. Manchmal ist man halt doch zu faul, ein paar Klicks zu machen und zu recherchieren. Ja. Nee, aber
ich glaube, also beim 3-0 gegen Valencia, ich glaube, da gab es auch keinen. Benzema, Asensio, Benzema haben getroffen.
Es sind so viele Fußballspiele, die Erinnerung verbleicht völlig, aber du hast recht, gegen Eibar gab es allein schon keinen, jetzt wo du es ansprichst. Und Espanyol kann es ja gar keinen gegeben haben. Denn da haben wir das wunderschöne Hackentor so gelobt und das war das Tor des Tages. Aber wie gesagt, also dann in 4 von 6 mindestens, ne? Glaube ich.
Ja, aber ich meine gegen Valencia auch nicht. Ja. Da steht jetzt hier nichts. Und hier gegen, gegen Mallorca, das war der Freistoß von Ramos. Und davor noch ein Vinicius-Tor nach Modric-Pass. Also, also sind wir jetzt bei vielleicht 3 Spielen mit 3 Elfmetern. 6? 7 sogar.
Schneiden wir alles raus, diese falschen Zahlen, die hier kursieren.
Dann mal den Herrn Hagemann anrufen, dass er das auch rausschneidet noch.
Ich habe es tatsächlich auch irgendwo anders auf Twitter gelesen, von wegen in jedem. Also da sieht man immer, ne? die Leute. Manchmal recherchiert man nicht genau genug. Das tut uns natürlich leid, dass wir hier nicht ganz die Wahrheit verbreiten. Also es gab auf jeden Fall einige strittige Elfmeterentscheidungen. Einigen wir uns darauf, ohne die konkrete Zahl zu nennen. Und genau, wie gesagt, Bartomeu haut da Kanisteröl ins Feuer und ich meine, im Umkehrschluss, die spanischen Medien freuen sich natürlich drüber, ne, über solche krassen Aussagen. Da schießen die Polemiken hoch, jeder kann dann noch mehr Zeitungen füllen und TV-Sendungen und Radiosendungen füllen. Also die Spanier lieben diese Polemiken, aber die Aussage an sich, wie finden wir die, Nils, die ist schon krass.
Ja, kann man nicht bringen als Offizieller, der ja auch selbst schon. Also wie gesagt, es gibt leichte Bevorzugungen, wenn es zu Kann-Entscheidungen kommt, dann ist da einfach irgendwas Subjektives in den Videoschiedsrichtern, die dann doch eher sagen, war eher für Real, war eher für Barca, aber beide profitieren dann eher, weil das eben die größten Vereine sind mit den größten Anhängerschaften. Und ja, auch bei Barcelona gab es schon einige Entscheidungen. Es war jetzt nicht nur, ich erinnere zum Beispiel an den Clásico, das Hinspiel, wo erst Varane getreten wurde von Longley, dann noch krass Trikot gezogen, da hätte es 2 Elfmeter geben können. Die vielen Messi-Aktionen jetzt eben gegen Leganés Oscar Rodriguez, dann war auch bei Athletic, stand er einmal auf dem Knöchel, dann eben gegen Diego Carlos, was an sich als einzelne Aktion für mich schon auch zu wenig ist, aber da kommt schon auch immer viel hoch und gab es dann natürlich danach auch viel Aufregung, auch unter den Real-Fans, die dann auch Screenshots teilen, wo ich mich da einfach nicht so beteiligen will, weil es einfach auf beiden, weil es oft schwierige Entscheidungen sind und eben auf beiden Seiten zu, Kann-Entscheidungen kommt und dann, dass beide Teams mal profitieren. Also es wird auch jetzt erst gemeckert, seitdem Real Madrid wieder in der Tabellenspitze ist und dass dann aber Barcelona eigentlich katastrophalen Fußball gespielt hat die letzten Wochen, fällt da eher ein bisschen ab oder schon generell in dieser Woche. Egal, ich finde es nicht gut, was Bartomeu da macht, was er da jetzt auch wieder, es ist ja jetzt wieder nur der Anfang zu einer neuen Diskussion. Es wird ja jetzt noch weitergehen, wenn jetzt schon der Präsident des FC Barcelona sowas sagt. Bitter, nicht schön. Es sollte wieder um Fußball gehen und wie sie dann schon sagt, es nervt.
Es ist ja ein bisschen too much tatsächlich. Was aber auch nervt, ist, der war an sich, also jetzt unabhängig von Real Madrid, sondern wir haben es ja in den letzten Episoden angesprochen, der Umgang mit VAR oder die Einsetzung von VAR, die nervt auch, finde ich. Also wir haben es immer wieder angesprochen, er wird nicht gut eingesetzt und es gibt immer wieder Szenen, wo du dich fragst, okay, warum entscheidet er da so? Und in einer sehr, sehr, sehr vergleichbaren Szene entscheidet der andere VAR-Operator plötzlich komplett anders. Und insgesamt finde ich, unabhängig von Real Madrid, unabhängig wie die Mannschaft heißt, die da einen Elfmeter bekommt oder da mal keinen, wird VAR nicht gut umgesetzt in La Liga. Und das hat jetzt sogar Javier Tebas, der Liga-Chef, persönlich zugegeben. Klär uns auf, Nils.
Ja, wir haben ja die letzten Wochen gesehen, dass es viel zu diskutieren gab. Wenig Fußball, viele Entscheidungen. Und Javier Tebas hat halt eben klar gesagt, man muss den VAR verbessern. Es gab große Fehler und es kommt in zu vielen Spielen, tauchen diese Fehler auf. Also, dass sich mal widersprochen wird in Entscheidungen, dass man einfach manches gar nicht nachvollziehen kann. Was war das letztens, diese freche Toraberkennen, was wir in der letzten Folge hatten? Egal. Sehr viel. Und jetzt weiß ich nicht genau, wer den VAR beauftragt, ob Ligaverband LFP, Tebas oder Nationaler Verband RFEF, Rubiales, aber ich schätze eher Tebas und LFP, also und nicht eben Rubiales. Sonst hätte man ihm das jetzt auslegen können, wie dass er gegen seinen alten Kumpel Rubiales wieder mal eine Spitze ausfährt, aber eigentlich ist es Tebas eigene Sache, da für den Videoschiedsrichter zu dass er sich darum kümmern muss. Ja. Auch wenn ich eben nicht ganz sicher bin, ob es LFP oder eher RFEF Sache ist.
Tatsächlich bin ich mir da auch gerade nicht sicher. Nichtsdestotrotz, was Tebas gesagt hat, ist in einem Interview mit, ich glaube es war Catalunya Radio, hat er gesagt, dass die Umsetzung des VAR nicht gut ist, also sie müssen sich verbessern. Das finde ich persönlich schon mal gut, dass man, also Fehler eingestehen ist ja schon mal der erste Weg zur Besserung, sage ich. Ne? Da einfach zugeben, okay, das Ding funktioniert nicht gut, wir müssen besser werden. Das ehrt Tebas schon mal, muss man sagen, so oft wird er von uns, glaube ich, nicht gelobt, aber in dem Fall stellt er sich und gibt es ehrlich zu, was alle sehen. Und wie gesagt, mit alle meine ich jetzt nicht nur die Leute, die Barca folgen, sondern wirklich die alle Vereine generell verfolgen und La Liga, das ist augenscheinlich, das war einfach nicht gut umgesetzt wird in La Liga und es immer wieder ja auch krasse Fehlentscheidungen gibt, Woche für Woche. Am meisten betrifft es natürlich die kleinen Vereine, nur da gibt es halt nicht so viel Aufregung drum, weil die eben nicht so starke Stimmen haben, sag ich mal, und sich nicht so bemerkbar machen, aber ja, unterm Strich bleibt, der VAR muss unbedingt verbessert werden, denn so wie es aktuell läuft, kann es, finde ich, nicht weitergehen. Jo. Also ich finde ihn wirklich, wirklich schlecht umgesetzt, leider.
Ja, ich habe mich oft als Freund gezeigt, auch weil ich dann doch noch ein paar gute Entscheidungen sehe, aber die negativen Erlebnisse überwiegen mittlerweile. Ja.
Gut, also das wird uns... Das wird uns bestimmt die nächsten Wochen noch auf Trab halten, ne? Der VAR. Der nächste fadenscheinige Elfmeter kommt wahrscheinlich bald oder der nächste strittige Handelfer oder so.
Wahrscheinlich.
Wird nicht lange auf sie warten lassen, fürchte ich. Ja.
Wir reden nochmal über Sportliche, dann eben das Spiel des Spieltags. Das war dann eben am Sonntagabend. Villarreal, bisher so das zweitstärkste Team nach der Corona-Pause, haben aus 6 Spielen 16 Punkte eingefahren gegen das schwächelnde Barcelona, wo auf wie abseits des Platzes dicke Luft herrscht und einfach nichts wirklich klappte. Und jetzt auf einmal, siehe da, MSG oder wie man sie nennen will, auf einmal funktioniert's. Warum, Alex?
Auf einmal funktioniert's, ja. Es war Barcas bestes Spiel seit dem Restart. Und das erste Spiel, in dem sie wirklich wieder wie der FC Barcelona, wie man ihn quasi kennt, gespielt haben. Also wirklich, da war Spielfreude zu sehen, da war Lockerheit zu sehen. Sie haben ihr schönes Kurzpassspiel, ihr Tiki-Taka aufgezogen. Das war wirklich das mit Abstand beste Spiel. Und um die Frage zu beantworten, warum funktioniert's? Weil Setién das System ein bisschen umgestellt hat. Er hat 4-4-2 mit Raute gespielt, also etwas, was man vom Barca so eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren überhaupt nicht kennt. Er hat Messi ganz klar auf die 10 gezogen, die hat er in den letzten Wochen immer mal wieder situativ gespielt, aber jetzt wurde er wirklich auf die 10 platziert und Griezmann wurde quasi als Sturmspitze neben Suarez eingesetzt. Also zwei klare Stürmer vorne, die eben rochieren und in vorderster Front spielen und Messi dahinter. So hat er eben ja dieses Sturmdreieck MSG in der Mitte kreiert, wenn du so willst, oder sie durch die Mitte kommen lassen. Auf den Außen flitzen Alba und Semedo, sorgen für Breite, und das hat jetzt gegen Villarreal richtig, richtig gut funktioniert.
Ja. Und das zeigt sich dann auch an den Statistiken. Also der Zehner hat 2 Vorlagen gemacht und die beiden Doppelspitzen jeweils ein Tor. Griezmann war noch da am 1-0 mitbeteiligt, aber das war ja dann doch, glaube ich, ein Eigentor von Pau Torres, ne?
Das war ein Eigentor von Torres. Das war ein Eigentor von Torres, aber wenn er da nicht den Fuß oder das Schienbein hinhält, was macht den Griezmann höchstwahrscheinlich auch. Also auch das war die erste Minute und es hat schon direkt funktioniert, oder die dritte Minute, aber man hat schon gesehen, die kreiseln da rum, dass das funktioniert. Auch Setién hat übrigens den Auftritt von MSG gelobt, hat gesagt, sie haben sich außerordentlich gut koordiniert. Sie haben die Innenverteidiger und Sechser vor Probleme gestellt. Genau, sie haben in zentralen Positionen Präsenz gezeigt und konnten Verbindung schaffen, also Llegadas, also quasi, ne, das Verbindungsspiel untereinander zwischen MSG hat richtig gut funktioniert, das erste Mal quasi seit dem Restart und auch vielleicht das beste Mal überhaupt in der Saison, denn Griezmann hat ja immer wieder, also ja die meiste Zeit oder fast ausschließlich irgendwo links außen am Flügel geklebt, ne, und eben das Zusammenspiel war zwischen Messi und Griezmann war ein Hauptproblem. Und dass das super war, war übrigens am schönsten beim 3-1 zu sehen. Diesen Lupfer von Griezmann. Messi drei auf sich mit der quasi mit der Sohle fast schon, glaube ich, nicht mal mit der Hacke. Mit der Sohle zieht er ihn zurück und Griezmann lupft ihn unter die Latte, so wie Messi übrigens gegen Real Betis letztes Jahr. dieses tolle Lupfertor, also wirklich ein 1:1 Abbild, und da hat man allein in diesem Tor oder in diesem Move die Spielfreude gesehen, die Barca einfach braucht und auf die quasi alle Fans des Vereins seit Wochen, wenn nicht Monaten warten, ne?
Ja, ja, das war, auf einmal geht's wieder, und vor allem auch interessant, weil ja noch Setién nach dem letzten Spiel war, das ist zwar, ja genau, das 2-2 gegen Atletico, ja, gesagt hat, warum Griezmann so spät bringen, ja, weil dann die Balance der Mannschaft nicht mehr stimmt, wenn er ihn vorher gebracht hätte, so, tja, wow. Sprich, mit Griezmann spielen sie nicht richtig gut, aber jetzt hat es dann auf einmal geklappt. Alle waren auch motiviert, da hat man auch mehr Lust bei Messi gesehen auf dem Platz. Suarez knipst wieder, also geht doch.
Geht doch. Man muss aber auch sagen, so cool und locker und schön Barca gespielt hat, Villarreal war von Minute 1 nicht auf dem Platz. Also ich war wirklich fast schon schockiert, wie körperlos die gespielt haben, wie, weiß ich nicht, dass die überhaupt nicht im Spiel drin waren. Also mir fehlte tatsächlich bei Villarreal auch irgendwie die Körperspannung, so die letzte, der letzte Biss, die letzte Gier. Das hat nicht gewirkt wie eine Mannschaft, die um Platz 4 spielt, denn die sind 3 Punkte nur hinter Sevilla. Also mit einem Sieg hätten sie sogar auf Rang 4 springen können, temporär, denn sie haben den direkten Vergleich gegen Sevilla gewonnen. Und das wirkte eher wie eine Mannschaft, die im Sommerurlaub ist, also irgendwie die auf Platz 12 ist und nur Bock hat, jetzt hier an die Costa Brava zu fahren, um die Füße ins Wasser zu halten. Also da, das fand ich wirklich krass. Es war das, ja, das Endspiel für Barca, vor allem weil Real gewonnen hat zuvor. Und davon hat man von Villarreal nichts gesehen, fand ich. Also das war mir auch zu dünn. Das ist, finde ich, auch Teil der Story. Also so schön Barca gespielt hat, Villarreal war an diesem Spiel, in diesem Spiel nicht wirklich drin und komplett unterlegen.
Nicht, dass Villarreal von den letzten Wochen das mit tollen, direkten Kombinationen da für Furore sorgt in der Liga. Das hat beim Ausgleich durch Moreno
beim Ausgleich noch geklappt. Einmal kurz aufgeblitzt, aber ansonsten war das viel, viel, viel zu wenig. Und vor allem die Abwehr war schwach. Wir haben die Abwehr von Villarreal, glaube ich, gelobt mit fünf Spielen ohne Gegentor in den letzten 6 Restart-Partien. Und jetzt waren die ein Hühnerhaufen hinten und die kamen tatsächlich mit dem Angriffsdreieck MSG nicht zurecht. Also es hat gefruchtet, auf jeden Fall, was Setién gemacht hat, aber Villarreal war unterm Strich auch einfach schwach an dem Abend. Also das ist auch Teil der Story, finde ich.
Ja, kann man so sagen. Wollen wir noch über eine mal wieder kleinliche Aktion reden? Ich finde, das Messi-Tor, wo ja Vidal im Abseits stand, wieder auch sehr kleinlich. Also Vidal läuft ja zurück aus dem Abseits und dann dauert es noch irgendwie 10, 15 Sekunden, bis es dann überhaupt zu einem Abschluss kommt. Muss man da Abseits pfeifen? Es ist ja nicht so, dass Vidal direkt in den Strafraum lief und zum Abschluss kam, sondern eher die Rückwärtsbewegung war da. Trotzdem das wieder Abseits.
Wäre auch natürlich ein richtig schönes Tor gewesen. Ne? Also es war auch ein typisches Barca-Tor, da der Ball zirkelt rum und nach außen und nochmal nach innen und Messi macht den Tap-In, das war ein richtig, richtig schönes Tor, aber ein unglückliches Hackenabseits, denn wie du schon sagst, der rennt raus aus dem Abseits und eine Millisekunde fehlt ihm so, dass die Hacke noch im Abseits ist. Also es ist natürlich die korrekte Entscheidung, das darf man nicht vergessen und das sollte man natürlich betonen, aber ja, wenn ein Spieler quasi nicht ins Abseits rennt, sondern raus und wenn du einen Frame später ins Bild anhältst, ist er halt überhaupt nicht annähernd im Abseits, aber weil er ja rausrennt, aber so ist halt die Hacke drin, also ja, unglücklich. Aber gut, da kann man sich leider nicht beschweren, aber ein schönes Tor weg. Und übrigens, das Besondere an dieser Szene war Piquets Reaktion danach. Ja. Hast du die gesehen?
Ja.
Auch eine kleine...
Jetzt ist die Frage, was das war.
Genau, auch eine kleine Polemik. Wir werden sie später auf, ich glaube, mit Tiki-Taka retweeten, damit alle sehen, was wir meinen. Aber auf jeden Fall auf Barca-Welt könnt ihr schon sehen, in unserem Stimmenartikel Bartomeu über den VAR, da ist die Szene drin, denn Piqué wurde darauf angesprochen. Also was hat er gemacht? Der VAR hat wieder 2 Minuten quasi die Szene untersucht und da seine kalibrierte Linie gezogen und Piqué hat entweder wie so ein Puppenspieler die Fäden gezogen oder er hat wie so ein Klavierspieler Klavier gespielt. Irgendwas hat er angedeutet, so von wegen...
Vielleicht eher Thema Marionette.
Ja, irgend
macht
sowas.
Doch nur ihr Schiedsrichter, was euch
weiß
gesagt
ich nicht,
wird.
Auf jeden Fall. Ja, macht er da eine interessante Szene und wurde, oder Geste, wurde darauf angesprochen nach dem Spiel. Und was sagt er? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, was ich da gemacht habe. Ich weiß überhaupt nicht, was du ansprichst. Manchmal... wenn das Adrenalin hochschießt, wenn du auf dem Platz spielst, dann passiert sowas, aber ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ganz ehrlich, lieber Piqué schlecht geflunkert. Ja? Denn ich habe das Video, also das Interview auch gesehen und du siehst halt, er weiß ganz genau, was er da gemacht hat und er weiß, was ihn der Reporter fragt und er flunkert halt und will es nicht zugeben. Ja. Aber ja, eine amüsante Szene ein bisschen und eine kleine Polemik auch, ne? Dann im Endeffekt.
Ja, wieder eine Schiedsrichterkritik.
So eine versteckte.
Mehr halt, oder weniger versteckt, genau. Ja. Kann man schon so auslegen.
Ja.
Egal, das Messi-Tor wurde nicht gegeben. Er bleibt natürlich trotzdem der führende Pichichi in La Liga, um da mal drauf zu schauen. 22 Tore Messi auf Platz 1. Jetzt bekommt langsam Benzema Druck oder hat schon Druck mit seinen 17 Toren, weil Gerard Moreno hat jetzt schon 16 Treffer, ist der gefährlichste Spanier in La Liga. Danach kommen dann Luis Suarez, 14 Treffer und dann gemeinsam auf Rang 5 Iago Aspas und Raul Garcia mit jeweils 13 Treffern. Aber bei noch 4 Partien, da sieht es wohl ganz danach aus, dass sich Messi da
wieder
den Pichichi Award holt.
Übrigens noch spannender als der Pichichi Award von Messi ist, er hat jetzt 19 Vorlagen und der La Liga-Rekord liegt bei 20 von Xavi.
Ach, also
von
echt?
Barca-Legende Xavi habe ich heute gelesen. Müsstest
nur
du,
20?
Was heißt nur? Ich glaube, das ist ja...
Ist viel, aber hätte ich jetzt mehr gedacht.
Kannst du jetzt mal wieder kurz recherchieren, wenn ich hier meine Stats raushau, die hoffentlich stimmen. Also, Messi 19 Vorlagen, Xavi All-Time, habe ich gelesen auf Twitter, mit 20 der Führende. Das ist das eine. Also, er hat noch ein paar Spiele Zeit. 4 an der Zahl müssten es sein. Messi, ne? Xavi zu überholen. Und was noch besonders war, wenn wir schon beim Thema Statistiken des FC Barcelona sind, Luis Suarez hat sein 194. Pflichtspieltor für Barca erzielt. Damit ist er der drittbeste Torjäger Barcas in der Historie des Vereins. Also in der ewigen Torschützenliste ist er auf Platz 3 geklettert. Wer Erster ist, dürft ihr alle raten. Dafür gibt es leider nichts zu gewinnen. Lionel Messi natürlich mit 630 Pflichtspieltoren für Barca. Eine unfassbare Zahl. Platz 2 liegt César, der in den 50er Jahren 232 Tore geschossen hat. Und jetzt eben auf Platz 3 Suarez mit 194, gleich auf mit Laszlo Kubala, dem historischen
Ungarn,
genau, der auch so viele Tore geschossen hat. Also für Suarez ja auch richtig krass. Denn so lange ist er jetzt auch nie im Verein. Sind es 5 Jahre oder 6? Also schon, finde ich, in der Zeit eine erstaunliche Marke, so viele Tore zu schießen. Wann ist er zu Barca gekommen? 2014, 15 im Sommer. Also in 180 Spielen circa, glaube ich. Oder? Kann das sein? Weiß ich nicht.
Ich wundere mich nur, 194 Tore, da schon auf Platz 3, also da wäre man bei Real gerade mal auf Platz 8.
Echt jetzt?
Unter den ewigen Torjägern. Ja, ich habe gerade nachgeschaut, weil ich mich gewundert habe, so, sind noch nicht viele Tore. So, da klar, CR7 mit 450 Toren vorne, aber dann kommen noch Raul mit 323, die Stefano mit 308, Michel mit 290, Benzema mittlerweile bei 244, also da ist schon noch, wäre für Suarez bei Real noch ganz schön Luft nach oben.
Interessant, oder? So. Weil denn bei beim FC Bayern ist doch, glaube ich, Lewandowski jetzt auch, ist auf Platz 3, 2?
Tja.
Irgend sowas? War neulich, glaube ich. Ich glaube, neulich hat das auch weiß ich jetzt gar nicht. Aber nicht mehr jetzt. Zahlen ist immer nicht meine Stärke. Aber ich glaube, Lewandowski hat irgendwie 230 für die Bayern und ist da auch irgendwie in den Top 3 oder so jetzt schon. Also scheinbar wird dann bei Real Madrid einfach historisch, wurde da in den 40er, 50er, 60ern unfassbar viel geknipst, ne? Und auch generell scheinbar.
Generell.
Mehr.
Ja, wenn Benzema mehr hat.
Ja. Wobei, du darfst ja nicht vergessen, wie viele Saisons war Raúl.
Ja,
das ist ja genau das. Der war ja, wie lange? Ja. 10 Jahre oder was bei Real, wenn ich mehr?
94 bis 2010,
ja. Genau. Und Suarez ist eben nur deren, ich glaube, 6 Jahre da. Also sprich, lass den mal doppelt so lange spielen, dann hat er halt auch seine 350, ne?
Ja, aber das ist, glaube ich, der Zug ist abgefahren.
Der Zug.
Beim alten Herrn.
Ja, das wird schwierig. Aber wie gesagt, 2 schöne Statistiken oder beachtliche Statistiken. Jo.
Unsere nächste Station im Podcast, so die vorletzte, glaube ich, heißt nochmal Thema Restprogramm. 4 Spieltage sind noch offen. Real Madrid als nächstes gegen Alaves, Granada, Villarreal und Leganés. In der Hinrunde hat Real gegen diese 4 Gegner 10 Punkte geholt und Barcelona hat 2 Punkte weniger gegen seine 4 Gegner. Das sind Espanyol, Valladolid, Osasuna und Alaves. 8 Punkte damals, weil sie gegen Espanyol in Osasuna nur unentschieden gespielt haben. Mal schauen, das klingt jetzt nach, vielleicht hat Real das einfachere Restprogramm, aber nee, weil diese vier Teams haben in La Liga mehr Punkte geholt.
Ja, jetzt kommst du wieder.
164 als die vier Gegner von Barca.
Ja, 143. Komm,
hör auf. Einfach. 21 Punkte mehr.
Ja, was im September war, interessiert doch heute keinen mehr. Das ist doch so lang her. Fakt ist, Espanyol sollte leicht werden, denn also auf dem Papier, ich will die jetzt nicht unterschätzen, aber Tabellenletzter de facto abgestiegen, Barca mit ja, Selbstvertrauen. Hm. Das ist schon mal auf dem Papier nicht so schwer für Barca. Alaves eigentlich auch nicht, aber da kannst du sagen, ja vielleicht hier Trainerwechsel hat nochmal einen kleinen Effekt. Ne? Hm. So, also sprich, würde ich sagen, eher ein Ticken, ein Müh leichter für Barca. So. Mhm. Dementsprechend finde ich, sollte man eher jeden Gegner für sich bewerten und Barca muss dann zu Valladolid, das ist auch machbar, euer Spiel in Granada, was sind die Neunter, die sind aber nicht schlecht drauf, also ich finde die auswärts, Barca hat glaube ich verloren in Granada, ne? 0-2. Ja, in der Hinrunde, sprich den Gegner, würde ich auch eher sagen, ein Ticken schwerer für Real, aber eben nicht aufgrund der Punktausbeute, sondern eher aufgrund von Form und ja, Und dann kommt Villarreal ins Di Stefano und bei Barca kommt Osasuna ins Camp Nou. Also auch da vielleicht ein Ticken leichter für Barca.
Schauen wir mal. Herausfinden. 8 Punkte brauchen die Königlichen noch bis zu ihrer 34. Meisterschaft.
Das,
eben auch nur, wenn Barca alle vier übrigen Partien gewinnt. Meine Ansage bleibt, das lassen sich die Königlichen nicht mehr nehmen.
Ja, 4 ist schon viel.
Neuer Trainer, schauen wir mal.
4 ist schon viel, ja. 4 ist schon viel.
Eigentlich also, sogar 5 Punkte.
Ja, genau. Stimmt. Ja, darf man nie vergessen, eigentlich sind es 5. Genau. Ja. Dementsprechend, ja. Übrigens, für mich spielt, wenn wir schon ein bisschen vorausschauen, blicken wir doch auf den ganzen Spieltag. Für mich das Spiel des Spiels Celta gegen Atletico. Da freue ich mich drauf. Da bin ich gespannt.
Dienstag 22 Uhr.
Also aus objektiv attraktiver Sichtweise, aber aus tabellarischer Sichtweise ist Eibar Leganés natürlich ein Kracher. Ja. Denn wie gesagt, wenn Lega da auswärts gewinnt, dann leben die wieder komplett und ziehen da Eibar oder halten die unten drin. Also da geht es um einiges. Und Bilbao Sevilla ist auch nicht verkehrt. Ne? Da geht es um Champions League, Europa League. Also
ja. Passt.
Retafe Villarreal hätte ich jetzt fast unterschlagen am Mittwoch. Uiuiuiui, 5. gegen 6. Siehst du?
Oh, La Liga, ne?
Ja.
Nur Kracher ohne Ende.
Ja.
Von der Kracher ersten Liga haben wir jetzt noch nach einer langen oder einer schwierigen Folge mit vielen schwierigen Videoschiedsrichter-Themen, haben wir jetzt noch ein eigentlich wunderschönes Thema zum Abschluss. Das kommt aus der zweiten Liga vom wahrscheinlichen Aufsteiger Huesca. Die sind aktuell Tabellenzweiter mit 61 Punkten. Nur Cadiz hat mit 5 Punkten mehr gesammelt in dieser Saison. Und Huesca kennt man ja noch aus La Liga. Ich glaube, vor 2 Jahren abgestiegen. Da gibt es einen Thread auf Twitter. Und die Journalistin Alexandra Johnson hatte einen tollen Thread gestartet. Den haben wir natürlich bei Tiki Taka schon retweetet. Also unbedingt anschauen, denn da geht es darum, der Kapitän von Huesca, der heißt Jorge Pulido und der wechselt seine Kapitänsarmbinden oder der lässt sich seine Kapitänsarmbinden immer bei jedem Auswärtsspiel anpassen, gestalten mit dem Hintergrund zu dem Verein, zu der Region, wo ja, Huesca dann spielt. Also das sind wirklich grafisch tolle Armbinden bei rumgekommen. Das klingt jetzt vielleicht unspektakulär, aber das sind dann wirklich die Hintergründe der jeweiligen des Gastgebers zu geben. Zum Beispiel Alcorcón ist bekannt für seine Töpferei, glaube ich. Dort sieht man dann so Elemente auf der Armbinde. Natürlich ist da das Huesca-Logo noch drauf. Aber überall aus jeder Region, von jedem Gegner, Mirandés, Elche, kommen irgendwie verschiedene Elemente aus dieser Region dann auf der Armbinde vor. Das hat man so noch nicht gesehen.
Ja.
Lief bisher für uns auch unter dem Radar, wusste man nicht. Aber schön, dass das mal die Alexandra Johnson da so zusammengefasst
Vorsicht,
hat.
Vorsicht, Jonsson, sie ist Schwedin. Ich hab's
Jonsson.
Ja, ich habe sie ja auch schon getroffen, als ich bei dem Spiel war. Dementsprechend, ja, schöne Grüße, auch wenn sie uns wahrscheinlich eher nicht zuhören wird oder verstehen wird.
Wann hast du sie getroffen?
Das war beim Gastspiel im alten Anoeta vor 2 Jahren, glaube ich. Da war ich in San Sebastian. Haben wir uns in der bei der PK getroffen nach dem Spiel quasi. Und wir kannten uns von Twitter. Genau, cool. Long story short, auf jeden Fall, ja, richtig tolle Sache. die oder schöne Sache, herzerwärmende Sache fast schon, die Huesca da macht. Denn das Ganze hat auch noch einen anderen Hintergrund, also nicht nur ein bisschen, ja, die spanische Kultur zu ehren oder natürlich die Region oder die Stadt, aus der der Gegner kommt, also allein dahingehend ist es eine tolle Sache, aber es hat auch, glaube ich, einen ernsten Hintergrund, denn sie schenken diese Armbinde immer nochmal dem gegnerischen Verein, also so quasi wie die typische Wimpelübergabe, die man vom Anstoß ja kennt, schenken sie dem Verein quasi diese als honorierende Andenken, honorierendes Andenken oder so. Und ich glaube, das hat auch was mit einem guten Zweck zu tun. Ja. Oder? Glaubt, gibt es da irgendwie Spenden oder so? Ich glaube, für Personen, die irgendwie eine Behinderung oder so haben, denen kommt das irgendwie zugute. Irgendwie sowas. Also ist eine tolle Initiative, eine tolle Sache von Huesca, und ja, dadurch wird Huesca der Tiki-Taka-Verein der Woche.
Ja.
Kann man so sagen, oder? Inoffizieller Award, den habe ich jetzt einfach mal erfunden.
Ja. Vielleicht wird es was mit dem Aufstieg, eben 66 Punkte für Cadiz, 61 Punkte für Huesca, punktgleich mit Zaragoza, die auch 61 haben. Also
es könnte sein, dass Huesca das tatsächlich diese schöne Sache nächstes Jahr in La Liga umsetzen wird und dann noch mehr Aufmerksamkeit bekommt für ihren
dann, kleinen... Ob dann Champions-League-Pokale auf der Armbinde sind, wenn sie bei Real Madrid
sind. Hör auf jetzt. So, okay, das war's.
Mir reicht's. Jetzt habe ich das schöne Ende, dieses Happy End dieser Folge doch noch vermisst.
Ja, mir hast du es vermisst,
Wir hören uns dann das nächste Mal wahrscheinlich schon am Freitag, sprich vor dem Spiel der Königlichen. Barca ist ja Mittwoch im Einsatz im Barcelona-Derby. Wahrscheinlich nehmen wir dann Freitagmittag auf, ehe die Königlichen am Abend da Alaves empfangen, dass ihr euch schon mal drauf einstellen könnt. Jetzt ist der Spieltag halt ein bisschen verzerrt und bevor es in die letzte Woche geht, müssen wir da ein bisschen gucken, wie wir das alles hinkriegen.
Yes.
Ja, war das doch irgendwie Stunde 5, doch mehr als erwartet. Mann.
Tja,
so ist es halt.
So ist es halt.
Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir waren Nils Kern und Alex Trücker von Tiki-Taka bei meinsportpodcast.de. Ihr könnt uns anhören bei Apple Podcast, Google Podcast, aber was sage ich das? Ihr hört uns ja gerade schon an. Also ihr habt ja schon euren Weg gefunden. Natürlich auch bei Real Total und Barca Welt direkt auf der Seite. Es gibt viel zu berichten. Die Bartomeu-Aussagen sind bei Barca Welt. Ich glaube, die kommen auch noch bei Real Total. Wir haben ja einige Statistiken schon online. Also es mangelt nicht an Artikeln. Und dann hören wir uns am Freitag wieder.
So ist es. In dem Sinne. Fürs
Einschalten.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Hasta la próxima. Ciao.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an. Und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Tiki-Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam,
kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de.